initiated.
Let's go!
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neue Deutsche Valorant, und an dieser Stelle berichten wir euch wie in jeder Woche über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Moin moin Johann.
Guten Tag, ja, die neue Episode ist jetzt eine Woche alt und darüber wollen wir natürlich sprechen. Es gibt viel zu sagen zu Outlaw, insbesondere, Spoiler Alert, ich bin Fan. Find's ziemlich gut. Aber E-Sports kommt noch mehr ins Rollen. Da haben wir viel mehr Informationen. Insbesondere bei den Dach-Qualifiern ist jetzt einiges los. Am vergangenen Wochenende war viel los und es wird jetzt noch viel mehr los sein. Da halten wir euch auf dem Laufenden und haben schöne Tipps für Tryhards. Lass uns reinspringen.
Wir machen ein kleines Recap von der ersten Woche in Episode 8, Akt 1. Was ich ganz komisch finde, es ist erst eine Woche alt und es für mich fühlt sich schon wesentlich älter an. Also die erste Woche hat an mir gezerrt, muss ich sagen. Konnte gar nicht so viel spielen, aber ja, es war viel Neues dabei. Das ist immer geil bei Valorant und ja, wir wollen mal so abzoppeln, was es alles Neues gibt und wie uns das gefällt. Fangen wir gerne mal mit der Outlaw an. Johann, deine Meinung zu Outlaw?
Ich finde es sehr gut. Also ich finde es sehr, sehr gut aus verschiedenen Gründen. Also erstmal, es ist was Neues. Es ist was Neues. Das nimmt man natürlich immer erstmal gerne. Und es kommen aber auch sehr viele Konsequenzen mit dieser Waffe hinzu. Für die Economy oder auch generell, wie du das Game spielst. Ne? Es ist einfach so eine neue Ebene von Komplexität da. Und die Waffe ist halt stark. Also sie ist, wie stark sie ist, ist immer noch mit so einem kleinen Fragezeichen versehen. Sie ist aber auf jeden Fall viable. Man kann sie spielen. Das ist keine Frage. Ne? Sie ist schon richtig stark. Und ja, was sind die Konsequenzen, die ich angesprochen habe? Also zum Beispiel, ja, wenn das gegnerische Team sehr viel Outlaw spielt und da sind so 2 bis 3 Outlaws in die nächste Runde mitgenommen worden, dann spielst du halt, also hab ich zumindest nicht, Rifle und Half-Armor gespielt, also Vandal Phantom Half-Armor, sondern bin ganz häufig auf Guardian Full-Armor oder auf Bulldog Full-Armor gespielt. Und mit der Einführung von Outlaw, dieser neuen Waffe, wird jetzt, glaube ich, einfach sehr viel mehr andere Waffen gespielt. Weil du immer mehr gucken musst, was spielt der Gegner, was hast du selber für Geld, was für Abilities willst du haben. Du musst einfach mehr überlegen. Es kommt in diese Economy, kommt viel mehr Komplexität rein.
Das auf jeden Fall. Ich habe ganz, ganz viel Full Armor gespielt. Also ich habe fast immer darauf verzichtet, irgendwie Half Armor zu kaufen, um einfach nicht zu belohnen, wenn da jemand doch nochmal eine Outlaw kauft auf der Gegenseite. Ich sehe das irgendwie so ganz anders. Ich habe mich auch so voll gefreut auf die Outlaw und muss aber sagen, sie ist so ein indirekter Chamber und Jet Buff, und wenn du eine gute Sniper Jet, einen guten Sniper Chamber auf der Gegenseite hast und dein Team nicht darauf reagiert, dann ist das Game halt gelaufen. Also ich hatte irgendwie so ganz viele Games, wo man einfach oppressed wurde von einer Jet mit einer Outlaw und nichts machen konnte. Also du kommst irgendwo raus, die macht 2 Kills, dasht weg und das war's. Und irgendwie ist die Outlaw, das ist noch ein bisschen zu stark. Also auf Agents, die nicht wegdashen können, nicht wegdp'en können, ist es gut, da wirkt es sich auch mal aus, dass dieser Reload ewig dauert, aber bei einer Jet ist es irgendwie, es kann zu krass sein.
Also die Gefängnisfreikarten, Agents, die du gerade angesprochen hast, Chamber und Jet, sind natürlich immer im Vorteil mit einer Sniper, ne? Deswegen sind es auch die Operator-Spieler, die wir im Game haben. Und ja, eine Jet kann auch sehr überwältigend sein oder das Spiel gewinnen mit einer Operator, so wie es auch vorher der Fall war. Ne? Eine gut orbende Jet ist einfach sehr schwer zu stoppen. Aber ich muss sagen, auch für andere Agents macht es jetzt auch mal Sinn, eine Sniper auszupacken, einfach weil du diesen riesigen Invest dieser Operator nicht hast, die so viel kostet wie 2 der anderen besten Waffen im Spiel, 2900, 4800, nicht ganz, ne? Aber es ist einfach schon ein riesen Invest. Und so hat man jetzt auch mal so eine mittelpreisige Sniper-Option, die tatsächlich was kann. Ne? Und ja, der Reload ist sehr lang. Keine Frage. Also da musst du richtig dir Schutz suchen und deine Momente auch gut auswählen, wo du dann den Reload machst. Ja, ich kann es ein bisschen verstehen von dir, dass du dann Probleme hattest mit einer Jett und Chamber, die dann zu sehr das Spiel übernommen haben. Ich finde das aber nicht, dann ist es ist eher ein Problem von Jett und Chamber dann anstatt von Outlaw, ne?
Ja.
Also das ist dann einfach nur der Hass gegen die Gefängnis-Freikarten-Agents, was ja auch einfach schon immer eine kritische Mechanik im Spiel war, ne? Hm. Das wurde ja auch schon mal angegangen. Der Jet-Dash wurde jetzt ja auch schon angepasst mit diesem Zeitfenster, was du haben musst. Chamber wurde jetzt sowieso 5-mal genervt. Das liegt aber eher an dieser Gefängnis-Freikarten-Mechanik, die halt insbesondere gut in Kombination mit einer Sniper funktioniert. Ich würde mir aber die Outlaw davon nicht madig machen lassen, weil ich Sniper auch gerne mal als Controller.
Mhm.
Und ja. Es macht einfach Spaß, als mal eine Option zu haben.
Ich frage mich aber, ob so 140 Damage so der goldene Weg sind, ne? Also gegen Half-Shield Meter wird ja auch schon 125 Damage oder 126 meinetwegen reichen. Weil ich ja. Habe es jetzt auch ganz oft gemacht, ich spiele viel Killjoy, dass ich einfach meinen Turret irgendwo hinstelle, eine Outlaw-Spiel, der Turret trifft einmal, ich treffe einmal mit Outlaw und habe einen Kill von einem Full-Shield, von der Full-Shield-Person. Das klappt viel zu gut, finde ich. Es ist einfach so easy, es kommt mir so falsch vor, wenn ich einfach mit der Outlaw jemanden da in Buddy schieße, vielleicht sogar doch den nächsten treffe. Es ist, also, vielleicht kommen die Leute noch nicht so auf die Outlaw klar, aber ich hatte das Gefühl, manchmal hatte ich unverschämt viel Impact, obwohl ich einfach nur so ein dummes Play mit dem Turret gemacht habe. Klar, muss man sich dran gewöhnen, das ist jetzt erst eine Woche, aber es fühlt sich irgendwie an manchen Stellen sehr, sehr broken an.
Genau das, was du sagst, wäre auch eine Option, wie man die Outlaw nerven könnte, wenn man jetzt feststellt, dass sie zu stark ist, dass man von diesen 140 runtergeht, ne? Mhm. Und dass es immer noch auf jeden Fall bei 125 oder mehr bleibt. Aber man könnte auch einfach sagen, dass sie 135 Schaden oder 135 Schaden oder 130 Schaden macht. Das wäre auch völlig in Ordnung, denke ich. Ich finde es im ersten Moment jetzt ganz cool, dass es 140 ist, einfach weil die Waffe dann noch mehr Impact hat und alles ein bisschen aufwirbelt und alles ein bisschen aufscheucht. Aber ja, man kriegt doch sehr oft so ein Mini-Chunk-Damage von der Kante eines Mollys, ne? Ja. Von einer Race-Granate, von einem Shock-Dart. Es passiert doch sehr häufig, dass man 10 Schaden im Laufe der Runde nimmt und dann in Outlaw reinläuft. Ja, deswegen diese 140 vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich find's gut. Ich find's einfach gut, weil es aufgewirbelt wird. Ne? Ja. Wir hatten jetzt so lange so ein starres Spiel, was so eingefroren war und jetzt wird das alles mal so ein bisschen aufgekloppt.
Also absolut wichtig, dass sich was verändert, aber es ist auch so ein bisschen Map-abhängig. Ne? Zum Beispiel auf Breeze kann die Outlaw sehr, sehr doll abfacken, wenn du da Attacker spielst und auf A nicht rauskommst, weil da 3 Leute immer mit der Outlaw reinspammen und dein ganzes Team beim Rausgehen schon jeder 10 HP hat oder halt tot ist. Ist natürlich auch immer teamabhängig, ne? Wenn dein Team nicht drauf klarkommt und schon irgendwie im Beimenü dann fragen, what is this gun? Also es gibt irgendwie ganz viele Leute, das erstaunt mich, ne? Auch auf höherer Elo, die in die neue Episode starten und sich dann wundern, dass was geändert wurde. Also leben die ja, unter einem Stein? Ja, das verstehe ich nicht, weil es gibt ja auch, wenn du reinstartest, gibt es ja einen riesigen Screen, den du bestätigen musst, wo dann steht, pass auf, das ist neu und dann ist ein riesiges Bild von der Outlaw da. Da müssen sie sich doch irgendwie wundern, oder?
Ja, also ich glaube, die haben es dann schon mitbekommen, oder? Und die fragen dann eher so, obwohl sie es schon mal gesehen haben, ja. Was ist denn los? So, ne? Was ist denn los mit dieser Waffe? Ja, da geben wir den Leuten nochmal eine Woche, um diese Fragen zu stellen, denke ich. Anderer Punkt, den ich noch hatte, was vielleicht auch Kritik von der Outlaw ist, ist, dass die Outlaw gut für das gewinnende Team ist.
Ja.
Weil es gut ist, wenn die Leute halt nicht viel Geld haben, um sich ein volles Schild zu kaufen und man dann sehr gut Leute abfrühstücken kann, wenn sie halt nur Half-Armor kaufen. Ne? Und ja. Das heißt, die Outlaw könnte das Spiel so ein bisschen snowballiger machen.
Was es ja schon ist, ne? Also.
Es ist schon sehr snowbally, ja, genau. Ja. Auch insbesondere wegen der Ult-Economy, wie das funktioniert. Aber es könnte durch die Outlaw jetzt noch snowballiger werden.
Ja, absolut. Das Gefühl habe ich auch, Outlaw, schwierig. Also müssen wir nochmal beobachten. Es ist, wie gesagt, erst eine Woche. Ne?
Ich habe noch zwei andere Punkte. Der dritte Punkt, was ich interessant finde an den Snipern ist, dass keine von den drei Snipern ist in einer Situation oder ist für alle Situationen, die es gibt, die beste. Ich meine, das war ja schon bei der Marshall so, bei der Marshall und Operator so. Ne? Mhm. Die Marshall ist klar besser als die Operator, wenn die Gegner gar kein Schild kaufen. Mhm. Und zum Beispiel in der zweiten Runde ist die Marshall viel besser. So, ne? So, das war sehr einfach zu unterscheiden, wann eine Marshall besser ist als eine Operator. Jetzt wird es aber sehr schwer zu identifizieren, wann eine Outlaw besser ist als eine Operator und besser als eine Marshall. Ne? Mhm. Weil es gibt Situationen, wo eine Marshall besser ist als eine Outlaw. Es gibt Situationen, wo eine Operator ist als eine Outlaw, aber auch umgekehrt. Ne? Wo eine Outlaw besser ist als eine Marshall und besser als eine Operator ist. Und diese Situation zu erkennen, das macht halt auch einen guten Spieler aus. Und das gibt wieder mehr Komplexität rein, wann du welche Sniper nimmst und auch, dass du die Economy erkennst, dass du das liest, was die Gegner so machen. Da kommt sehr viel Gutes mit rein, wovon ich sehr großer Fan bin, ne? Weil schlaue Spieler werden jetzt hier an dieser Stelle belohnt, um die richtige Sniper zu kaufen.
Genau, also es wird ja wahrscheinlich im größten Teil immer der Blick auf die Economy zeigen, ne? Wenn die Gegner irgendwie, keine Ahnung, 3600, 3800, alles unter 3900, ne? Wenn sie keine Abilities kaufen, könnten sie dann immer noch Fullshield kaufen, aber ja, vielleicht so im Bereich bis 4000. Ist dann immer so die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie zwar eine Buy spielen, aber auf ein Small Shield wechseln, wenn sie eine Vandal spielen. Muss man einfach so ein Spiel so ein bisschen beobachten, so ein bisschen mehr beobachten als sonst.
Ja, ganz genau. Aber das fand ich ganz interessant, ne? Weil normalerweise bei den Rifles zum Beispiel, nenn mir eine Situation, wo eine Bulldog besser ist als eine Phantom oder als eine Vandal. Das gibt es nicht. Ja, du kannst jetzt hier irgendwas an den Haaren herbeiziehen, aber eigentlich gibt es das nicht. Diese klaren Unterschiede gibt es aber bei den Snipern und häufig, sehr, sehr häufig, ist die Outlaw gut. Ne? Die Outlaw ist kontextabhängig, sie ist nur in bestimmten Situationen gut, aber diese Situationen kommen sehr häufig. Und als letzter Punkt, ein sehr guter Counter für die Outlaw ist die Outlaw selbst, denn zum Beispiel, wann wird die Outlaw am häufigsten gekauft? In der zweiten Runde. Das Team, was die Pistol Round gewonnen hat, kauft in der zweiten Runde Outlaw. Ne? Und häufig, in den meisten Fällen, reicht es nicht aus, dass die Leute sich ein Fullshield dazu kaufen. Mhm. Fullshield, Outlaw, so viel Geld hast du meistens nicht in der zweiten Runde, selbst wenn du die Pistol gewinnst. Wenn du den Spike plantest und drei Kills machst oder zwei Kills machst und keine Utility kaufst, dann hat man vielleicht 3400 und kann Outlaw Fullshield kaufen. Aber es ist ein sehr guter Force für das Team, was verloren hat. Wenn das Geld denn reicht, wenn man selber einen Spike Plant zum Beispiel bekommen hat, dann mit einer Outlaw zu countern. Ja. Ne? Weil Outlaw No Armor gegen Outlaw Half Armor ist scheißegal. Und deswegen ist die Outlaw von sich selbst so ein bisschen gecountert. Das war mein abschließender Gedanke. Hast du dazu noch was?
Also die Bulldog könnte jetzt ja mittlerweile besser werden als eine Phantom, wenn du halt das Fullshield dazu kaufst, ne? Also das ist jetzt...
Ich meine unabhängig von Schild, wenn du nur die Waffen betrachtest, ne? Aber ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, ja.
So, eine Sache noch zur Outlaw. Bitte fix das mal, dass die im Team Deathmatch immer nur zwei Schuss hat. Ich habe schon in den letzten Patch Notes gelesen, wenn die Outlaw im Team Deathmatch spawnt, hat sie nur zwei Schuss und keine Ammo. Das ist ein Bug, den sie nicht gefixt kriegen. Das verstehe ich nicht. Also, ihr macht doch das Spiel, Riot. Wie kriegt ihr das nicht hin, dass das so ist? Auf der anderen Seite, im Team Deathmatch will man die Outlaw eigentlich auch nicht so wirklich haben, ne, weil es auch einfach zu doll ist manchmal. Gerade in den frühen Runden, wo sie dann spawnt. Naja.
Ja.
Aber ansonsten, ich bin nicht so der Outlaw-Fan, aber ich glaube, ich könnte es noch werden.
Großer Fan.
Und es gibt noch viel weiteres, was wir besprechen können. Gehen wir mal so ein bisschen die Maps lang, weil Lotus ist komplett überarbeitet, Icebox ist komplett überarbeitet. Habe ich schon viel hin und her sprechen gehört, dass die Leute es gut finden, dass die Leute es schlecht finden. Also bei Lotus ist es echt krass, ne? Also so das Reverse Breeze Treatment, man kommt einfach auf die Map und sie ist auf einmal überall komplett riesig. Du gehst auf die Sides und guckst dich um und gerade so auf B. Ich habe immer gesagt, das ist so das Gefühl, wenn du dein Zimmer leer räumst und danach nochmal reingehst. Es ist so krass riesig. Es steht nichts mehr da. Es ist heftig, aber ich find's gut. Also mir gefällt Lotus so.
Ja, auf jeden Fall. Was für eine gute Analogie. Ja. Das ist perfekt. Ja, genau das ist es so ein bisschen. Es ist einfach größer und geräumiger. Aber ist das so schlimm? Also ist es ein aufgeräumtes Zimmer? Da sieht man doch, was los ist, oder? Also findest du das nicht gut?
Ich find's gut. Also ich finde Lotus gut.
Ja, ja. Ich find's auch gut. Insbesondere auf A. Dieser Kampf um Rubble und Kampf um A-Main ist doch immer früher die absolute Krise für die Verteidiger gewesen, wo man nicht so viel machen konnte. Oder doch sehr stark für einen sofortigen Fight committen musste. Und das ist jetzt in dieser kleinen Ecke bei Breakable, wo jetzt auch einfach viel mehr Platz ist, kann man sich noch ein bisschen mehr verstecken, viel besser mit seinen Teammates agieren und auch zusammenspielen, dass man da mal einen Double-Peak macht oder einen Crossfire. Das finde ich sehr gut.
Ja.
Das ist sehr gut gelungen. Ich weiß nicht, so ganz auf C. Also C zu retaken als Verteidiger funktioniert nicht. Das geht nicht.
Ja.
Insbesondere, weil in diesem Main-Bereich, wenn du als Angreifer reingehst in die C-Side, links,
ja,
wenn du da ganz hinten stehst, dann kannst du bis in die Verteidigerbasis,
ja,
auf diese Rampe mit dieser einen Stufe, ne, mit der Schränke.
Kranker Engel, ja.
Ja, kannst du, und das ist wirklich ein fieser Engel, da kannst du nicht pieken, wenn du es reticken willst.
Ja.
Geht aber nicht. Das finde ich nervig. Das gefällt mir nicht so gut. Ich mag auch, ich mag den neuen Default Plant auf C. Es ist jetzt tatsächlich mal möglich, sicher zu planten auf C. Das war vorher einfach nicht möglich.
Ja.
Jetzt hat man da bei der Rampe aber einen sehr guten Spot. Das finde ich angenehm für die Angreifer. Und deswegen ist es so ein bisschen Licht und Schatten. Ne, man muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich finde es eher positiv, einfach weil A jetzt ein bisschen spielbarer ist für die Verteidiger. Aber ja, C ist nicht gut geworden, einfach weil da so viele fiese Angles entstehen, dass man da ja nicht retaken kann. Man muss jetzt C heavier spielen, weil wenn C einmal in der Hand der Angreifer ist, ist es sehr schwer, sich das wiederzuholen.
Das Gute ist ja, dass der neue Default-Plant nicht von Main verteidigt werden kann. Ne? Das finde ich sehr gut, dass sie das reingebracht haben, weil wenn das noch möglich wäre, dann hätte man wirklich gar keine Chance mehr. So ist das noch so ein kleiner Ausgleich, aber ja, wenn du dann noch für Main planten kannst und den ganzen Backside spielen kannst, das ist echt eine heftige Sache, aber auch da, ne, muss man sich dran gewöhnen, wird man Plays da rumfinden, ne, ist die Frage, ob dann auch neue Agents mal gespielt werden, weil so langsam hatte sich ja auf Lotus so ein bisschen eine Meta festgesetzt. Auch das müssen wir einfach beobachten. Was richtig cool ist, finde ich, dass Icebox wieder da ist. Also Icebox hat wirklich im Game gefehlt, fühlt sich echt so ein bisschen anders an, gerade dieses Fenster da in der Tube verwirrt auch manche Leute sehr, aber ja, ich finde es einfach geil, dass Icebox wieder da ist und mir gefallen auch die Changes und die Map funktioniert.
Ja, und ja, das stimme ich dir zu. Ich finde es witzig, weil häufig wurde von den Angreifern die Mitte immer ignoriert. Zumindest war es in meinen Teams so, dass immer nur 5A, 5B gegangen sind oder 4A, einer Lurk B. Seltenst wurde die Mitte gespielt. Und jetzt, wo sie so ein bisschen besser ist für die Verteidiger, gehen alle Leute in die Mitte auf einmal.
Tja.
Also das ist irgendwie eine komische Sache, die dadurch entstanden ist. Stichprobe jetzt natürlich auch noch nicht so groß. Wir haben auch erst eine Woche damit gespielt. Aber es gravitiert doch vieles zur Mitte. Ne?
Ja.
Es ist, wird einfach sehr viel mehr gespielt, was ich ganz cool finde. Ich finde es ein bisschen unangenehm für die Angreifer, dass diese rechte Seite der B-Side weg ist. Das ist doch, da entsteht also die Hälfte der B-Side von Snowpile zur Seiten. Das ist jetzt ja alles dicht gemacht. Und dieser eine Choke, der dadurch noch bleibt, finde ich ein bisschen klein. Finde ich ein bisschen awkward so als Angreifer. Und das finde ich, ja, schade an der Map. Ansonsten ist B sehr gut gelungen. Schön, dass der Main-Bereich offen ist. Ist sehr viel angenehmer zu spielen. Finde ich auch unterm Strich ein leichtes Plus für Icebox.
Ich fand's geil, wenn man das als Attacker genommen hat und dann das verteidigt. Dann kann man viel näher am Side verteidigen jetzt auf B. Weil einfach der Angle, wo dann die Verteidiger da kommen bei Snowpile, ist einfach geiler. Weil die halt nicht aus zwei Ecken kommen können, weil man da nicht so viel halten muss. Und ja, es ist halt so ein Abwiegen, ne? Wenn du es dann erstmal hast, dann ist es leichter zu spielen, aber es ist auch schwieriger zu nehmen. Aber es funktioniert halt, ne? Es ist nicht irgendwie so eine neue Broken-Icebox-Sache, die einfach gar nicht funktioniert, die du nur auf eine Weise spielen kannst. Und deswegen, finde ich, geht das schon klar.
Ja, denke ich auch. Also auf die A-Side ist ja genauso geblieben. Deswegen, kleine Changes für Icebox. Wie gesagt, sehr gut. Ich finde, was du gesagt hast, diesen Bereich einzunehmen und zu halten, ist vielleicht das Play. Ne?
Ja.
Nicht komplett durchzuloschen zur B-Side, sondern die Mitte einfach nur erstmal einzunehmen und dann zu chillen, so ein bisschen Ascent-mäßig. Ne?
Mhm.
Erstmal Mitte-Kontrolle holen und dann sehen, was passiert, denke ich, auch ein gutes Play.
So, jetzt haben wir ja noch ein paar Agent-Changes gehabt und insbesondere so Deadlock und Killjoy wurden ja angegangen. So, Deadlock wurde ordentlich gebufft. Man sieht sie häufiger in Games. Johann, dein Eindruck von Deadlock?
Ja, nicht so gut. Nicht so gut. Viele Leute spielen sie. Es ist nicht terrible. Es hat schon Value, insbesondere wenn die Leute checken, wie sie immer einen Kill mit ihrer Ult bekommen, ne? Die nutzen dann aus, dass am Ende der Ult dieser große Ball kommt, ne?
Ja.
Dieser Strahl, der Deadlock-Ult, und dann kommt dieser große, der große Ball, und das kann man eigentlich immer forcen, dass der Ball an einem Choke ausgelöst wird mit den Bounces. Das macht, glaube ich, eine gute Deadlock-Spielerin aus. Und ja, ansonsten hat mich aber Deadlock jetzt nicht beeindruckt als Mitspieler, als Mitspielerin oder als Gegnerin.
Ja, ich finde, es ist immer noch so, wenn jemand jetzt denkt, okay, Deadlock wurde jetzt gebufft, komm, ich spiele die einfach mal, ich weiß eigentlich gar nicht so, wie die geht, aber die ist ja jetzt schon gebufft, also es wird schon funktionieren. Wenn das jemand macht, dann passiert sowas, wie ich gestern eine Deadlock im Game hatte, geht die 4-19 und hat keinerlei Impact, aber wenn du dann wirklich einen Deadlock-Spieler hast, der vielleicht vorher auch schon Deadlock gespielt hat, dann ist es wirklich strong und dann machen die Abilities auch Sinn. Also es hat sich im Grunde genommen nicht viel geändert. Ne? Es ist eigentlich wie Yoru. Yoru ist ja auch nicht zu schwach oder so, aber du brauchst wirklich fast schon One-Trick, damit da irgendwie Value rauskommt. Dann funktioniert's. Aber ansonsten, Deadlock wird, glaube ich, nie so der Agent sein, der jetzt von jedem sofort abgepickt werden kann.
Es sind auch einfach die Trips, die mich nerven. Ne? Es gibt mir einfach nicht die Sicherheit, die ich brauche von so einer Mechanik, die halt sagt, dass da jemand ist, ne? Das ist halt einfach, du kannst immer vorbeischleichen. Ja, bei einer Trip im Alarmboard kannst du auch die smoken oder kannst vorbei teleporten oder dran updraften, aber da hat man noch mehr Awareness für, ne?
Ja.
Und das sind ja auch eher Ausnahmen, dass dann der Agent, der flankt, dann so eine Ability in seinem Kit hat, ne? Jeder kann an der Deadlock Sound Sensor, jeder kann da vorbeischleichen.
Ja.
Und das nervt mich einfach und es macht mich unsicher und deswegen mag ich Deadlock einfach nicht so sehr.
Ja, würde ich mich anschließen. Jemand, der besser Flanks halten kann, ist ja Killjoy. Wurde auch genervt jetzt. Gerade der Turret, ne, da sieht man wirklich jetzt den Kreis, was der hält. Also auf vielen Maps, ich spiele viel Killjoy, auf vielen Maps hat es mich gar nicht gestört, weil man den halt einfach ein bisschen präziser hinstellen muss und dann geht's schon, ne? Auf manchen Maps ist sie natürlich jetzt schwächer. An manche OP-Angles kann man nicht mehr halten. Insbesondere kann man den Turret in manchen Situationen nicht mehr so gut um die Ecke einfach mal stellen, damit man da alle Angles cleart, ne? Die Gegner sehen, wie sie dem Turret ausweichen können. Aber auch ansonsten finde ich es einfach einen guten Change. Killjoy war zu strong und funktioniert immer noch gut, wird immer noch viel gespielt.
Es ist verkraftbar, ne? Es ist absolut verkraftbar, insbesondere für die Leute, die halt sowieso Killjoy viel spielen, die haben dann schnell eine Lösung für dieses, 100-Grad-Problem, ne?
Ja.
Was jetzt da ist. Und ich bin dadurch eher genervt, ein Nicht-Killjoy-Spieler, der ab und zu mal Killjoy fillt, ne? Der muss sich jetzt auf einmal ganz schnell was ausdenken und meine Spots auf Split funktionieren nicht mehr, haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen. Und deswegen ja eher ein Nerf für die Leute, die halt nicht so viel Killjoy spielen. Ja, die OP-Positionen gehen nicht mehr. Es gibt aber gute Alternativen. Und unterm Strich ist es für jeden Nerf, ganz klar.
Ja, ja.
Ne? Weil dann häufig ein Alarmbot noch mitverwendet werden muss, um auch sowas auf Haven zum Beispiel zu halten. Und das kann dann schon ausschlaggebend sein, warum dann auf einmal ein anderer Sentinel gespielt wird. Ne?
Absolut.
Das erhöht auch die Pickrate von den anderen Sentinels. Und hat Killjoy schon etwas getroffen, aber verschmerzbar.
Ja, absolut verschmerzbar. Das Letzte, worüber wir sprechen wollen, noch Kuronami. Kommt die Skinline an, funktioniert die Wände, funktionieren die Waffen. Ich finde gute Skinline, funktioniert, gute Sounds. Also jetzt konnte es ja mal ausgiebig testen. Ist natürlich sehr schwer abzugraden, da sprechen wir später nochmal drüber. Aber ansonsten, geile Skinline. Hast du irgendwie den mal aufheben können, Johann?
Ja, ich habe sie immer aufgehoben, wenn ich sie hatte. Oder wenn sie auf dem Boden lag. Die Sheriff ist nice.
Der Sheriff ist cool, ne?
Sehr gut. Der Reload ist auch fein. Mir ist ein bisschen zu tief. Die Vandal schießt mir ein bisschen zu tief. Deswegen bin ich dann nicht so Fan und bereue auch nicht so doll, dass ich nicht geshoppt habe. Am meisten Sheriff und das Knife stören mich da, dass ich die nicht habe. Aber ja, es ist eine gute Skinline. Die Vandal überzeugt mich aber nicht so, muss ich sagen. Es ist mir einfach ein bisschen zu tief. Und bisschen zu mächtig.
Okay.
Nicht mein Style.
Das war so alles Neues, was jetzt in der Woche dazu kam, was wir mal durchsprechen wollten. Ich habe noch ein Gerücht von einem Kumpel gehört. Ich weiß nicht, inwiefern das irgendwie stimmt. Es gibt wohl das Gerücht auf Basis dieser ganzen Cinematics, die jetzt mit Omen kam, dass Omen für eine Zeit lang aus dem Spiel entfernt wird. Ne? Genauso wie jetzt Maps aus dem Map-Pool verschwinden, gibt es das Gerücht, dass Riot plant, auch mal zeitweise Agents verschwinden zu lassen. Das würde sich ja anbieten, wenn man davon ausgeht, dass der nächste Agent ein Smoker wird, also ein Controller wird, dass man dann einfach sagt, okay, wir nehmen jetzt Omen mal eine Zeit lang raus, um auch die Meta auf manchen Maps, wo Omen gespielt wird, einfach so ein bisschen zu verändern. Und ich wollte mit dir einfach mal darüber sprechen, Johann. Würdest du sowas cool finden? Würde dich das nerven? Ist das zu doll? Haben wir dafür zu wenig Agents? Was ist deine Meinung?
Ich finde die Idee komplett terrible. Also ich habe wirklich, es finde ich mit einer der schlechtesten Ideen überhaupt. Es wird mich komplett aufregen. Warum sollte man das machen? Du hast schon gesagt, wir haben einfach zu wenige Agents. Und wenn ein Agent auf einer Map zu stark ist, dann muss man ihn halt nerven. Aber diese Valorant hat schon das Problem, insbesondere im kompetitiven Bereich, dass es halt immer eine Comp für eine Map gibt. Auf Ascent ist es seit, jetzt weiß ich nicht, seit anderthalb Jahren ist es die eine Standard-Comp, ne? Hm. Und die jetzt künstlich aufzubrechen, indem man Agents aktiv aus dem Roster lässt, ist nicht der Weg. Ist nicht der Weg, da muss was anderes hin, da müssen Map-Changes her, da müssen an den Agents gearbeitet werden. Vielleicht bufft man dann auch eher andere Agents, als die existierenden Guten zu nerven. Aber das finde ich gar nicht gut. Also das bin ich kein Fan von, einfach weil es Valorant noch starrer und immer gleicher machen würde.
Ich find's mega geil. Also was? Stell dir vor, du nimmst jetzt Omen aus dem Spiel raus. Du musst auf Ascent was komplett anderes spielen. Überall, wo du Omen spielen würdest, musst du jetzt was anderes spielen. Und wenn du ein Omen-Main bist, musst du was anderes lernen. Oder stell dir vor, du nimmst Omen und Killjoy raus. Wie doll würde das denn Ascent aufbrechen? Ascent ist ja keine schlechte Map oder so. Es hat sich einfach nur so was Starres da festgelegt. Und dann werden alle Teams gut. Dann würden sie Cypher und Astra spielen. Oder halt ein neuer Agent da rauskommt. Oder man blockt einfach mal für ein halbes Jahr Cypher und Killjoy. Man muss dann Deadlock spielen. Also ich finde das super interessant, dass dann mal Teams auf was anderes geforst werden und dann alle mal zeigen können, was sie auf anderen Agents können. Vielleicht ist es jetzt zu früh, wo wir noch so wenige Agents haben. Ich meine, das haben wir 23, 24 irgendwie so. Aber wenn man dann irgendwie bei 30, 35 Agents ist, das würde ich mega geil finden. Oder ein paar Duelists mal blocken, vielleicht so gerade die blocken, die so Ähnliches machen. Mal Fade rausnehmen, mal Sova rausnehmen. Also ich finde, das hat durchaus seinen Reiz.
Nee, überhaupt nicht. Also die Argumente haben mich auch überhaupt nicht überzeugt. Ich finde es einfach nur schrecklich. Es wird einfach nur, muss jeder das Gleiche spielen. Du musst dann Brimstone auf Ascent spielen. Auch wenn du es gar nicht willst, also das finde ich komisch. Also das könnte so ein Trollturnier sein, sowas wie Red Bull Homeground, dass da bestimmte Agents mal raus sind, da könnte das dann mal so ganz witzig sein. Aber permanent bei Valorant Agents rauszunehmen, bin ich gar kein Fan von. Es ist einfach, wir haben schon so wenig Abwechslung in dem Spiel, dass man doch hier so ein bisschen Raum für Experimente noch lassen muss.
Okay. Was haltet ihr davon? Kommt gerne mal in unseren Discord, schreibt rein, was ihr davon haltet, wenn mal Agents zeitweise entfernt werden. Es ist, wie gesagt, nur ein Gerücht gewesen. Ich hatte das Gerücht, bis es mir erzählt wurde, auch noch nicht gehört, aber das ist wohl so ein TikTok-Gerücht. Keine Ahnung, ob es stimmt. Es wird wahrscheinlich nicht stimmen. Aber ich fand die Idee ganz lustig, das mal zu besprechen. Das war es jetzt aber auch schon zum Aktuellen und wir kommen zum E-Sports.
Und wie angekündigt, ist da gerade die Challengers Dach League im vollen Gange. Und hier nochmal so alles zur Übersicht, wie es weitergeht, was schon passiert ist. Es geht ja alles um den Split 1, um die Challengers Dach League, die am 10. Februar startet. Dann nehmen dann insgesamt 10 Teams teil. Es sind jetzt schon aus der VCL Dach 2023 vom vorher, sind jetzt schon qualifiziert und dabei CGN, Maus, Unicorns of Love, Ovation, Alternate Attacks und Ryzen noch aus der Relegation. Dann ist noch dabei Eintracht Frankfurt, die haben den alten Spot von X1 und SK Gaming, die jetzt sowieso bei Valorant neu dazugekommen sind, sind da jetzt Valorant gejoint und die haben den Spot von V bekommen. So, das waren 8 der 10 Teams für die Liga, die jetzt auch schon feststehen. Und 2 Plätze sind noch offen. Und die werden durch den Closed Qualifier entschieden, der dieses Wochenende ist. 20. bis 21.01. Da wird sich dann alles entscheiden, was die letzten 2 Spots sind. Das ist natürlich absolut insane für diese Teams, die es dann schaffen. Ne? Das bedeutet einfach, dass man da die ganze Zeit in der höchsten Liga spielt. Im Dachbereich und ja, bei diesem Close Qualifier sind jetzt noch 8 Teams dabei. Mhm. 4 wurden invited, nämlich die Weisen, Focus, Perimeter Esports und Team Orange Gaming. Und 4 wurden am letzten Wochenende im Open Qualifier ausgespielt und da konnten sich qualifizieren. Veni Esports, Irregulars, Kopfshooters und Next.
Das Ding ist, das geht tatsächlich schon morgen los. 19.01. sind schon die Spiele. Also es ist ein ganzes Wochenende Valorant. Und das geht direkt morgen Abend los mit Focus gegen Next. Dann Tok gegen Veni, Permitter gegen Kopfshooters und die Weisen gegen Irregulars. Also die Teams, die aus dem Open Qualifier kommen, müssen sich gleich so richtig doll beweisen. Das wird eine harte Nummer. Ich bin Kopfshooters Ultras und ich drücke ihnen alle Daumen.
Ja, ich habe erst den Kopf geschüttelt bei dem Namen, aber es ist auch so ein bisschen treu. Ich find's dann auch wieder okay.
Ja.
So, jetzt haben wir ja gerade noch 2 neue Teams genannt, die jetzt neu dabei sind. Einmal Eintracht Frankfurt, mit wem spielen die überhaupt? Wir hatten letzte Woche ja schon Leosen und Lacker angekündigt. Die werden verstärkt von Bucher, Xenaki und Enes. Sehr starkes Team. Ich weiß aber noch, vielleicht ein bisschen stärker ist es das Lineup von SK Gaming. Meine Fresse. Es ist Barty, Felix, Klick, Meadow und Muri. Also super stacked. Die deutsche Szene wird jetzt hier immer stackter. Und ich denke, wir haben auch sehr gute Chancen, hier mal den neuen EMEA-Partnerplatz abzubekommen.
Toi, 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 ja.
Wo wir bei EMEA sind, hier noch ein paar Updates. Aslan verlässt BBL Esports, was relativ traurig ist, da Aslan einer der Gründungsmitglieder von BBL in 2020 war. So, macht immer noch, denke ich, Sinn, diese Entscheidung zu treffen, aber trotzdem, immer finde ich immer irgendwie traurig, wenn ein Gründungsmitglied geht. G2 Gosen machen weiter mit ihrer Umstrukturierung. Da verabschieden sich jetzt auch Glanz, Sarah und der Coach Karkes. Und momentan sind nur noch Mimi, Petra und Roxy dabei. So, die haben jetzt ja nie schlecht abgeschnitten, ne? Aber G2 Gosen zielt ja auch immer sehr auf die Trophäe. Und ja, das hat jetzt nicht geklappt, deswegen denke ich diese Entscheidung hier.
Ja, es gab so ein paar Gerüchte, ne, dass Spielerinnen von BBL Queens dann noch rübergehen. Das ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Wochen her. Ich denke, dass die eher gerade am Tryouten sind und das dann nochmal richtig veröffentlicht wird. Also nach den Gerüchten kam einfach gar nichts mehr dazu, aber wir bleiben ja weiter auf der Hut hier.
Werden wir berichten. Dann am 14. bis 24. März ist schon das nächste Masters-Turnier, ja, in nicht mal 2 Monaten geht das schon los. Und da, wenn ihr da Lust habt, dran teilzunehmen, vor Ort in Madrid, dann könnt ihr euch jetzt da die Tickets holen. Die sind als Link in den Shownotes. Also den müsst ihr noch kaufen, das ist nur ein Link zum Kaufen. Dann noch eine Nachricht aus Nordamerika. Komm, geht zu Leviathan, gab es lange Gerüchte zu. Wenig überraschend, ja, der ist jetzt da mit Aspas und Tex auch. Das könnte eine spicy Kombination werden, yes, in Nordamerika beziehungsweise in der Americas League. Und noch eine Nachricht aus der Pacific-Region, berichten wir nicht so viel, aber unser Lieblingsteam DRX, die trennen sich von Zest und AB und holen jemand Neues dazu, nämlich Zinx. Und Daniel, da habe ich jetzt eine Nachricht an dich. Der hat das Geburtsjahr 2007. Was sagst du dazu?
Ja, ist doch auch nicht...
Hast du da schon gearbeitet?
Das ist doch gar nicht mehr so jung, oder? 2007?
Naja, das ist 16, 17 ist ja. Der. Ja.
Da kann man mal zocken.
Ja. Es soll eine Prodigy sein, ein Prospect. Hoffentlich. Zinx. Sehr gespannt, wie der abgehen wird. Und Zest und AB muss doch erstmal feuern. Ne? Die waren ja auch jetzt schon Ewigkeiten dabei.
Ja, die sind auch super gut.
Immer solide performt. Ja. Mal gucken, wer dieser Zinx ist. Dann haben wir noch ein Gerücht. Vielleicht geht Alex R. zu Disguised. Das wäre eine interessante Entwicklung, wenn er in der Region das spielt. Müssen wir mal abwarten. Haben wir auch verlinkt, dieses Gerücht. Und die Startdates für die VCT-Ligen sind jetzt auch nochmal veröffentlicht worden. Das ist Amerika 16.02., Pacific 17., EMEA 20. und China 22.02. Valorant Esports hat dazu auch noch ein Format-Explainer-Video rausgebracht, ist in den Shownotes. Mit wenig Überraschungen, es gibt jetzt so ein paar Circuit-Points, die man sich verdient in den internationalen Ligen und auch insbesondere bei den großen internationalen Turnieren, ne? Und dann gibt es immer Masters, internationale Liga, Masters, Liga und dann Champions. Und am Ende mit diesen Circuit Points entscheidet sich dann, wer letztendlich aus der jeweiligen Region dann bei Champions teilnimmt. Könnt ihr auch nochmal euch schön im Video gönnen.
Ja, endlich geht's wieder los. Es wird ein guter Februar. VCT startet wieder und dann kommt man mal aus dem Winterschlaf und endlich wieder Valorant Esports.
Let's go. Das war's jetzt aber erstmal und wir kommen zum Valorant der Woche. Valorant.
Und wie? Fuck you! You're like a monkey. Das
triggert mich Katsch.
Blinding!
Ja! Valorant. Irgendwas muss mit dem System hier von den Radiant Points passieren, Leute. Es ist zu teuer, man hat nie Radiant Points und es fuckt einfach nur ab, wenn man ein Bundle kauft und es nicht upgraden kann. Es ist gerade wieder so schlimm und ich kaufe nicht mal jedes Bundle, ne? Ich kaufe nicht mal jedes Bundle, ich grade nicht mal alles ab und selbst wenn ich jetzt mal ein Bundle kaufe, kann ich es nicht upgraden. Das ist super abfuck. Irgendwie, die können doch mal jetzt zum Beispiel das so machen, wenn du ein Bundle kaufst für 100 Möpse, ne? Dass sie da jedenfalls 50 Radiant-Punkte reinpacken, dass du, da brechen die sich nichts mit ab. Aber es ist unmöglich, du kannst die Radiant-Punkte nicht so kaufen. Du bezahlst 16 Euro für 20 Radiant-Punkte, ne?
Das ist so
16 insane. Euro, das kannst du niemandem erzählen, das wird niemand machen und dann muss Riot doch mal sagen, oh komm, die Leute geben 100 Euro für so ein scheiß Bundle aus, dann lassen wir sie mal einen Skin jedenfalls davon upgraden. Also so wie es jetzt ist, du musst halt den aktuellen Battle Pass, der absolut scheiße ist, musst du kaufen, damit du die Radiant-Punkte hast. Und das ist doch eine Frechheit, das muss irgendwie anders sein. Ich habe gesehen, Leute haben vorgeschlagen, lass doch mal ein System machen, dass man Radiant-Punkte tauschen kann. Also einfach von deinem Smurf rüber transferieren, weil du da so viel hast. Also das wird nie passieren. Aber entweder günstiger oder wenn du ein Bundle kaufst, vielleicht so ein paar Radiant-Punkte dazu oder mal wieder so ein Event-Pass, wo man was umsonst kriegt. Aber im Moment herrscht jedenfalls bei mir große Armut.
Ich fühl's richtig doll. Vielleicht könnte man auch die Kingdom Credits da mal ins Spiel bringen. Ja. 10.000 Credits für 10 Radiant-Punkte, ist das nicht fair?
Das wäre gut,
Kann man da nicht mal was machen für die Leute, die viel zocken, dass sie einfach ihre Waffen upgraden können? Das ist wirklich absolut schrecklich. Ich habe jetzt ja auch bei Kurunami ausgesetzt, ne? Und es ist mir auch aufgefallen, was da noch alles unabgegradet bei mir rumliegt. Ne? Ja. Ich habe mir auch irgendwie so eingeredet, dass ich bei Neo Frontier diese Standard-Classic-Variante am besten finde, ohne diese Tech-Future-Upgrades, ne? Also diese Standard-Dinger. Ich habe mich einfach dreist belogen. Ne?
Ja.
Na klar ist diese weiße Variante manchmal besser und die will man haben und daran arbeite ich jetzt noch und das Radiant geht so weg, ne? Obwohl ich gar nicht wusste, dass ich noch so viel zu upgraden habe. Hier nochmal ein Finisher, da nochmal eine Variante.
Ja.
Es war so viel übrig. Man hat einfach kein Radiant und es ist super frustrierend, wenn man sich was Neues kauft und immer wieder 10 investiert, immer wieder 10 investieren muss und es geht sofort immer wieder auf 0 und dann ist die Variante auch noch 15 und dafür musst du 2x10 Radio Night Punkte freispielen. Ja. Also das ist wirklich etwas zu viel. Ich denke, eine Kingdom Credits Variante würde ich hier wär angebracht, Riot, wirklich.
Ja, besonders, weil Kingdom Credits zum Beispiel, für mich sind die zum Beispiel komplett egal, weil in diesem Store ist nichts. Also bei mir steht nur Thank you for supporting Valorant. Ich kann nichts mit diesen scheiß Kingdom Credits machen. Bitte irgendwas mit Radiant Knight Punkten, ey. Bitte, bitte, wir brauchen da mehr von und wir kaufen sie nicht, Mann. So, das ist auf jeden Fall ein Schlag ins Gesicht und damit zu Recht der Valorant der Woche. Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhard.
Try this.
Oh mein Gott.
Nice. Tipps. Wow.
Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um Bind B-Lang. Und zwar ist es ja dieser Korridor auf B-Lang, den man hochgeht, ist ja immer sehr gefährlich für ein Flashplay der verteidigenden Spieler. Und häufig wird er auf Sound reagiert, ne? Auf irgendwelche Steps, die da hochkommen, auf einen Dog, der da hochkommt, was auch immer. Was ihr jetzt aber als Angreifer machen könnt, ihr könnt Fake-Steps machen bei B-Lang. Dazu müsst ihr gegen die Wand laufen. Bevor es in diesen Korridor geht, lauft ihr an einen bestimmten Teil einer Wand, wo unten diese Pflanze ist. Und damit, da ist so eine Schräge und damit könnt ihr auf der Stelle gegen die Wand laufen, was auch ganz normal diese Footsteps macht. Womit dann jemand, der mit einer Flash lauert, denken könnte, okay, sie kommen jetzt gerade hoch, ich flash mal und dann ist da aber niemand. Also für die Angreifer hier eine sehr gute Möglichkeit, selber Anti-Flash zu spielen und zu faken, dass jemand hochläuft, die Schräge hochläuft bei Belang, sehr stark einzusetzen. Insbesondere, wenn die Gegner da häufig mit dem Flashplay lauern, kann man sie gut verarschen. Probiert's mal aus. Mehr Infos im Video. Yes.
Nice.
So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Schaut mal vorbei bei unserem Angebot bei Patreon. Da haben wir immer ein paar extra Folgen, wenn ihr euch das leisten könnt und leisten wollt. Freuen wir uns sehr, wenn ihr das unterstützt. Das ganze Geld packen wir auch immer zurück in Podcast. Da geht nichts an uns und ihr würdet uns helfen, das hier noch besser zu machen für euch. Yes. Ansonsten. Immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen.
Mach's gut, tschüss!